vergessene Tugend, die Furcht des Herrn. Mit der habe ich mich nun öfter beschäftigt und wer sich die Mühe macht und eine Konkordanz zur Hilfe nimmt, wird überrascht sein, wie viel er zu diesem Ausdruck findet. Eine falsche Vorstellung, der hatte ich schon entgegengewirkt, nämlich, dass die Furcht des Herrn nicht meint, vor ihm sklavische Angst zu haben, weil er uns ja zu seiner Freude und zur Freundschaft mit ihm selbst erschaffen hat. Zwei Dinge waren es, die die Furcht des Herrn bewirken soll. Einmal aus Sprüche 8,13, dass wir das Böse hassen. Und um es hassen zu können, müssen wir eine Offenbarung von Gott haben, von seinem Wesen. Denn anders können wir seine Einstellung der Sünde gegenüber nicht einnehmen. Er hasst sie und wir sollen das auch tun. Er hasst sie, weil sie seinem Wesen zutiefst widerspricht, seiner Heiligkeit. Heiligkeit soll tiefen Respekt vor ihm auslösen. Ein dritter Aspekt, den ich nun heute uns vor Augen stellen will, ist ein Wort, das jüngere Leute erschrecken lässt, besonders Kinder. Das Wort heißt Gehorsam. Ein großer Gehorsamstest findet sich im Leben des Abraham. Er hat einen Sohn bekommen, an dem alle Verheißungen hängen, und diesen Sohn soll er opfern. Von seinen inneren Beweggründen, ob er Einwände gehabt hat, ob er erst mit Gott verhandelt hat oder ob ihm das gleich gelungen ist, wissen wir nichts, weil die Bibel es nicht verrät. Aber eine entscheidende Aussage Gottes finden wir in 1. Mose 22, 12, nachdem nämlich Abraham tatsächlich bereit ist, seinen Sohn zu opfern und Gott das verhindert, sagt er: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nicht zuleide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Also Gehorsam und Furcht des Herrn gehen Hand in Hand. Wo die Furcht des Herrn ist, da ist auch Gehorsam. Und wir können sagen, wenn es uns am Gehorsam mangelt, dann mangelt es auch an der Furcht des Herrn. Was die Furcht des Herrn bewirken soll, definiert Joy Dawson, die viele Jahre darüber gearbeitet hat, so, ein ganz einfacher Satz: Die Furcht des Herrn soll bewirken sofortigen, freudigen und vollständigen Gehorsam. Da man sich das nicht so gut merken kann, habe ich einen Gleichklang, eine Alliteration gemacht. Was die Furcht des Herrn bewirken will, ist Gehorsam gleich, gern und ganz. So, das sind drei Gs, kann man sich besser merken als sofort, freudig und vollständig. Also gleich wäre sofort. Mit dem sofortigen Gehorsam hatten auch die biblischen Personen ihre Schwierigkeiten. Jona wird berufen, der Stadt Nineveh das Gericht Gottes zu predigen, und er tut es nicht. Nicht etwa, weil er sich vor dem Auftrag, das Gericht zu predigen, scheuen würde, sondern er weiß, dass Gott, wenn das Volk umkehrt, ihm gnädig ist. Und das gönnt er diesen Heiden nicht. Irgendwann dann überredet Gott ihn, dadurch nämlich, dass er von Bord geworfen wird, weil die Seeleute herausgefunden haben, er ist es, weshalb das Übel, der Seesturm, gekommen ist und die Leute in Not geraten sind. Er sagt das dann auch: Ich bin vor Gott ausgerissen, sie werfen ihn ins Meer. Gott lässt ein Seeungeheuer kommen und ihn aufschnappen, spuckt ihn an Land, und dann geht er in die Stadt Nineveh und tut, was er vorher hätte tun sollen. Was man an der Begebenheit sehr dramatisch sehen kann, ist, dass Gehorsam nicht sofort geleistet, negative Folgen hat. Selbst wenn das nicht so krass ist wie beim Jona und selbst wenn das nicht so auffällig ist wie beim Jona. Aber wir tun uns Schlechtes, wenn wir Gott nicht gleich gehorchen. Gott erwartet den Gehorsam gleich. Und er erwartet den Gehorsam auch freudig oder in meinem Wort jetzt gern. Ich habe das hier in einer Predigt schon mal gesagt, wie man sich in die Verfassung bringen kann. Wenn wir einen Auftrag Gottes bekommen und er widerstrebt und sagt, ja Herr, gern. Gern ist ein Zauberwort, das unsere Emotionen verändert. Auch wenn wir am Anfang vielleicht nicht in der Stimmung sind, entscheidend ist, dass wir den Auftrag Gottes tatsächlich ausführen. Deutlich ist mir das geworden in der Geschichte von den beiden Söhnen, denen der Vater sagt, geh in den Weinberg und arbeite. Und der erste ist ganz begeistert und sagt, ja, aber tut es nicht. Der andere verweigert sich zunächst, aber irgendwann kommt es ihm in den Kopf, dass er es doch tun will. Und dann tut er es. So, warum so lange rumzögern und so lange rummachen, wenn wir wissen, dass der Wille Gottes immer das Beste ist? Dass der Wille Gottes immer das Beste ist. Da liegt es auf der Hand, den Willen Gottes gleich zu tun und ihn gern zu tun und ihn ganz zu tun. Saul bekam den Auftrag, einen ganzen Ort, ein fremdes Volk auszurotten. Das hat er nicht getan. Er hat das Beste übrig gelassen und versucht, das auch zu begründen. Er hatte einen Gehorsam, aber keinen vollständigen. Das hat ihn sein Königtum gekostet. Also unvollständiger Gehorsam, einen Teil des Willens Gottes zu erfüllen und den anderen nicht, hat auch negative Folgen für uns. Wie aber bringt man sich in die Verfassung, um Gott gleich, gern und ganz zu gehorchen? Oder anders gesagt, wie bringt man sich in die Verfassung, die Furcht des Herrn zu entwickeln? Nun, wir brauchen Zeit, uns mit Gott zu beschäftigen. Zeit, ihn kennenzulernen in seinem Wort. Und ich lese uns jetzt einen Satz vor, den ich nicht besser hätte formulieren können. Deswegen habe ich den übernommen von Joy Dawson. Sie schreibt, wenn wir ihn erkennen in seiner strahlenden Herrlichkeit, seinem majestätischen Glanz, seiner ehrfurchtgebietenden Heiligkeit, wird diese Offenbarung zur größten Motivation, ihm gern, ganz und gleich zu gehorchen. Noch einmal, wenn wir ihn erkennen in seiner strahlenden Herrlichkeit, seinem majestätischen Glanz, seiner ehrfurchtgebietenden Heiligkeit, wird diese Offenbarung zur größten Motivation, ihm gern, ganz und gleich zu gehorchen. Alles also liegt daran, Gott kennenzulernen. Man kann sich schlecht in Gehorsam hinein motivieren oder in die Furcht des Herrn, wenn wir ihn kaum kennen. Das heißt, wir brauchen eine Begegnung mit ihm. Und das Interessante ist ja, dass Jesus das ewige Leben beziehungsorientiert definiert. Dass er sagt, darin besteht das ewige Leben, den einen wahren Gott zu erkennen oder kennenzulernen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das heißt also, Gott zu kennen, kennenzulernen und ihn immer genauer, immer vollständiger, was überhaupt dem Menschen möglich ist, Gott zu erkennen, das hat Auswirkungen. Man kann sich nicht mit Gott beschäftigen und es hat keine Wirkung. Deswegen ist die Begegnung mit ihm das, was uns hilft, diesen Gehorsam zu entwickeln und diese heilige Scheu vor seinem Wesen. Und da gibt es genug Texte im Alten und Neuen Testament, die seiner Heiligkeit, seiner Erhabenheit, sein ehrfurchtgebietendes Wesen offenbaren. Wer also Gottes Furcht, die Furcht des Herrn entwickeln will, sollte diese Texte nehmen. Texte, die ihn darstellen in strahlender Herrlichkeit, majestätischem Glanz seiner ehrfurchtgebietenden Heiligkeit. Das sind die drei Formulierungen von Joy Dawson, die uns die Andersartigkeit Gottes aufzeigen. Gott ist so andersartig, er ist mit nichts vergleichbar. Er ist einzigartig. Natürlich brauchen wir Vergleiche, um in etwa zu wissen, wie dieses Wesen ist. Und deswegen gibt es natürlich menschliche Vergleiche in der Bibel, weil wir sonst überhaupt keine Ahnung hätten. In der Bibelschule habe ich oft diesen Vergleich gebraucht. Ich habe gesagt, stellen wir uns vor, dass wir Menschen mit Ameisen kommunizieren könnten. Wir könnten ameisisch. Um der Ameise nun etwas von uns zu verraten, müssten wir die Vorstellungswelt der Ameise benutzen, um uns deutlich zu machen, um uns zu erklären, dass die Ameise begreift, wer wir sind. Nur ist der Unterschied zwischen dem Menschen und der Ameise weit geringer als der Unterschied zwischen Gott und den Menschen. So deswegen neigt sich Gott herab, gebraucht menschliche Worte und Denkvorstellungen, um sein Wesen uns zu enthüllen, damit wir eine Vorstellung haben von dem, wie er ist. Nun zum Gehorsam. Er soll gleich passieren, er soll gern passieren und ganz passieren. Und oft ist es so, dass wir vielleicht bei großen Dingen, wenn wir irgendetwas von Gott hören, was wir als groß ansehen, dann denken wir, ja, das ist wichtig. Aber es ist nicht entscheidend, was Gott von uns möchte. Es geht nicht darum, ob es nach menschlichem Maßstab etwas Großes oder etwas Kleines ist. Es ist nicht entscheidend, was Gott von uns möchte. Entscheidender ist, wer das ist, der das möchte. Wer ist das? Strahlende Herrlichkeit, majestätischer Glanz, ehrfurchtgebietende Heiligkeit. Weil es Gott ist, nicht weil die Aufgabe groß wäre, nicht weil sie uns Bedeutung verleihen würde, nicht weil sie uns Erfüllung gibt, sondern weil es Gott ist. Deswegen sollen wir ihm gehorsam sein. Wenn wir die Furcht des Herrn haben, werden wir Gott gehorchen. Und wenn wir die Furcht des Herrn nicht haben oder mal versäumen, wir sind ja nicht immer Gott abgewandt, aber wenn wir es dann mal nicht haben, dann machen wir unser eigenes Ding und das hat eine Kehrseite. Wir verpassen nämlich die erfüllende, innige Beziehung mit Gott und den Segnungen, die damit verbunden sind. Wir halten das vielleicht für eine Kleinigkeit, wenn es eine kleine Sache ist und denken, ach, das ist nicht so wichtig, wenn ich das jetzt nicht tue. Aber wir verpassen etwas dabei. Wir verpassen die Freude des Zusammenseins mit Gott. Ich habe ja ein Jahr mal, war das das letzte oder vorletzte, ich glaube eher das vorletzte, habe ich eine 7-teilige Reihe über Innigkeit mit Gott hier gepredigt. Vielleicht erinnern sich einige noch. Ja? Also wir sind berufen, Gott innig kennenzulernen. Also so vertraut mit ihm zu sein, wie es Freunde sind. Deswegen wird der Freundschaftsbegriff ja auch gelegentlich für die Beziehung zwischen Gott und Mensch verwendet. Etwas, was undenkbar wäre in der Antike mit den anderen Göttern. Also ihm zu gehorchen, bringt Erfüllung und bringt uns in eine innige Beziehung. Und darüber hinaus Segnungen Gottes, die wir sonst verpassen würden. Es gibt 4 verschiedene Einstellungen der Sünde gegenüber, die ich uns jetzt kurz nenne. Vielleicht werde ich sie in einer anderen Predigt dann mal deutlicher ausführen. Aber ihr könnt dann mal versuchen, wo komme ich denn am häufigsten vor? So, die erste Einstellung ist, jemand sündigt nicht, weil er die Konsequenzen der Sünde fürchtet. Jemand sündigt nicht, weil er die Konsequenzen der Sünde fürchtet. Die zweite Einstellung, jemand lebt nach der goldenen Regel. Die ist ja, was ihr nun wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen. Aber man kann nach der goldenen Regel leben und von Selbstsucht und Selbstgerechtigkeit erfüllt sein. Dritte Einstellung. Der ernsthafte Christ, der Jesus erfreuen möchte, er ist tief betroffen von seiner Sünde und sehnt sich nach Freiheit. Also hier wären wir schon besser angesiedelt als bei den ersten beiden Einstellungen der Sünde gegenüber. Der ernsthafte Christ, der Jesus erfreuen möchte, er ist tief betroffen von seiner Sünde und sehnt sich nach Freiheit. Und die vierte Einstellung schließlich, der Christ, der die Furcht des Herrn entwickelt hat, weil er die Sünde hasst. Wir haben gesehen, das ist ja ein ganz wesentliches Merkmal der Furcht des Herrn, die Sünde zu hassen. Weil er die Sünde hasst, sündigt er selten. Wenn er dennoch in Sünde fällt, hat er ein Bewusstsein für die Sünde, tut schnell Buße und demütigt sich vor Gott. Der Christ, der die Furcht des Herrn entwickelt hat, weil er die Sünde hasst, sündigt er selten. Wenn er dennoch in Sünde fällt, hat er ein Bewusstsein für die Sünde, tut schnell Buße und demütigt sich vor Gott. Es ist 37 Jahre her, dass ich bei Jugend mit einer Mission im oberbayerischen Hurlach meine Jüngerschaftsschule gemacht hatte. Und was mir aufgefallen war dort und was mir aufgefallen ist in einigen anderen Werken, auch jetzt, als ich in der Mühle in Weingarten war, ein Zentrum für Jüngerschaft und Gebet, die Leute sündigen nicht weniger, aber sie tun schneller Buße. Wenn wir also schon in Sünde fallen, dann sollen wir nicht lange darin verharren, sondern so schnell wie möglich aus der Sünde herauskommen. Und das hat Jesus ja ermöglicht, dass wir einen Moment später bereits blitzblank sein können, indem wir unsere Sünde bekennen, der Herr sie uns nimmt und wir vor ihm sind, als hätten wir niemals gesündigt. Je mehr wir ihn erkennen, je mehr wir ein inniges, vertrautes Verhältnis zu Gott, das mit heiliger Scheu gepaart ist, entwickeln, desto seltener wird die Sünde für uns attraktiv sein. Amen.